Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Und es gab Tablets für alle schon richtig toll, mega geil. Aber wie es weitergeht und was dann passiert, das ist dann auf einmal gar nicht mehr so im Fokus. Und dann fängt es an, dann sieht man auf einmal die Defizite und die Lücken und die Kinder sitzen jetzt auf alten Tablets, die nicht mehr funktionieren.
Wenn Sie den jungen Menschen ihr Smartphone wegnehmen, dann kann man erkennen, dass, wenn man das Hirn erforscht währenddessen, dass die gleichen Areale aktiv sind wie bei der Amputation eines Körperteils.
Alles Echte im Leben ist Begegnung, und zwar zwischenmenschlich. Nicht das Digitale, nicht die KI, nicht irgendwelche Videoschnipsel, sondern echte Begegnung. Und das sind vielleicht Schulen, Räume der Begegnung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lehrkraft. Bester Job der... Alex, funktioniert mein Mikrofon eigentlich? Warte mal kurz. Oh, ey, das ist schon ein Ding, wenn man sich nicht auf Technik verlassen kann, oder? Man plant irgendwie irgendwas, was richtig gut ist, und dann funktioniert die Technik nicht. Irgendwie kommt uns das bekannt vor, Alex, oder? Vielleicht sogar aus unserem Schulalltag. Und damit sind wir in der Folge von heute, wo wir uns unterhalten wollen über digitale Schule, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und mit dabei ist natürlich der wunderbare Lehrer Alexander, der sagt, Digitalität ist jetzt nicht sein Ding und das macht ihn nicht nur sehr sympathisch und relatable, sondern auch zu einem ziemlich guten Lehrer, wenn ihr mich fragt. Alex, schön dich zu sprechen, hi.
Ja, hi Tobi. Ja, Digitalität ist nicht so mein Ding. Du hast ein bisschen vorweggenommen. Also ich stehe ab und zu wirklich auf Kriegsfuß damit, aber weiß ja auch, dass es total notwendig ist. Von daher freut es mich jetzt, die Folge mit dir aufzunehmen, wo wir gemeinsam über die ganzen Dinge mal sprechen werden, was die Digitalität angeht. Über KI haben wir schon gesprochen, aber Digitalität ist natürlich ein bisschen auf einer Metaebene nochmal ein anderes Dingen, wo, glaube ich, jeder durch muss. Vor KI kann man sich aktuell noch drücken. Aber Tobi, so zum Einstieg, mir hat jemand geflüstert, du hattest dich auf eine A15-Stelle beworben, wo es, glaube ich, um Digitalität ging, hast sie aber zurückgezogen. Das ist mir noch so in Erinnerung. Woran lag das? Was war der Ausschlag dafür? Weil A15 ist ja schon lukrativ, ne?
A15 ist lukrativ und ein merklicher Gehaltssprung, aber ohne Witz, Mangelverwaltung kennen wir ja in Schule. Und ich finde, was Digitalität in Schule angeht, ist, das ist mir so ein Graus und ich bin so erschüttert und erschreckt, wenn ich mir das alles anschaue, dass ich mir gedacht habe, so eine Stelle kann mich eigentlich nur unzufrieden machen, wenn ich danach strebe, Dinge gut zu machen, dass sie im Sinne von Schülern laufen. Und das wäre, glaube ich, in so einer Funktionsstelle nur sehr, sehr, sehr schwer möglich. Und deswegen habe ich zurückgezogen und bereue es überhaupt nicht. Ein Hinweis an die Zuhörer. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Wir haben ein E an unserem Podcast. E steht für explicit und heißt, wir sind anstößig. Irgendeine KI meint, dass unsere Gespräche, Alexander und Tobi, dass unsere Gespräche anstößig seien. Ich möchte mich hierfür in aller Form entschuldigen, dass ich manchmal meine Emotionen sehr authentisch rauslasse, wenn ich was scheiße finde. Das ist so ein Grundprinzip bei mir, weißt du? Mhm. Wenn ich sehe, dass Dinge schlecht laufen und kacke sind, dann muss man sie als genau so schlecht ansprechen, weil man sonst keine Kontrolle darüber bekommt. Ja. Nur wenn man Dinge outcallt, also anspricht und ausspricht, nur dann kann man einen Blick drauf lenken und irgendwas zum Besseren wenden. Wo wir ja voll im Thema Digitalität sind, ne, Alexander? Ich versuche mich mal nicht zu sehr aufzuregen.
Was ich aber dazu sagen muss, Tobi, also mir ist es aufgefallen, dass wir explizit bei Apple Podcasts als anstößig gewertet werden. Und du hast schon wieder einmal das S-Wort gesagt heute und gerade das K-Wort gesagt. Und das bedeutet wahrscheinlich ist diese...
Oh, Kacke, Entschuldigung, ja.
wahrscheinlich ist diese Folge schon wieder anstößig. Ja, gut, was raus muss, muss raus.
Ich lasse mir doch nicht den Mund verbieten von so einem semi-politisch korrektem Filter. Jetzt, das haben wir nicht haben wir jetzt nicht irgendwie vorab geplant, dass das Gespräch abdriftet. Aber als ob jetzt eine amerikanische Firma mir durch irgendwelche pseudopolitisch korrekten Gesprächshandbücher mir verbieten kann, wie ich zu sprechen habe. Das ist ja wie mit Gendern an Schule. Es gab davon von der Bezirksregierung irgendwie so ein Schreiben, wie wir zu Gendern haben. Als ob ich jetzt, ich klinge wie ein Boomer, ne? Als ob ich mir vorschreiben lasse, wie ich zu reden habe. Nein, wenn ich etwas schlecht finde, sage ich, das ist schlecht. Wenn ich etwas gut finde, sage ich, es ist gut. Und wenn ich dich mag, sage ich, ich mag dich. Und wenn ich jemanden nicht mag, dann drehe ich mich rum und gehe. Ja.
Ja, macht dich ja auch sehr sympathisch.
Alex und ich haben uns übrigens überlegt. Ja, ich finde, das ist wichtig. Authentizität ist wichtiger als alles andere und nicht eine Fassade aufzubauen. Das ist ja vielleicht, da sind wir bei Digitalität, ne? Und es kann ja nicht Ziel sein, eine Fassade aufzubauen, die blitzt und die glänzt, wo es aber hinterfaulig stinkt. Und das ist leider eine Tendenz, die in der Politik ja durch systemische Regeln und so, die herrschen, die dazu führt, dass das passiert. Mhm. Weil häufig die Fassade gutiert wird und das, was dahinter ist, das wird dann, das ist halt medial nicht mehr so interessant und so spannend. Und bei Digitalität, ja, gab es einen riesen Digitalpakt und es gab Tablets für alle Schulen, richtig toll, mega geil. Aber wie es weitergeht und was dann passiert, das ist dann auf einmal gar nicht mehr so im Fokus. Und dann fängt das an, dann sieht man auf einmal die Defizite und die Lücken und die Kinder sitzen jetzt auf alten Tablets, die nicht mehr funktionieren. Und irgendwie merkt man, dass es dann doch nicht ausgegoren ist und anfängt zu faulen. Wir sind voll im ersten Akt. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir in drei Akten vorgehen. Zuerst werden Alex und ich uns Luft machen. Ist, glaube ich, wichtig. Ne? Wir alle sind, glaube ich, vorsichtig, Tobias. Wir sind genervt. von Digitalität. Anschließend schauen wir, was die Wissenschaft sagt und wollen zum Schluss so im letzten Drittel unserer Schulstunde positiv ausgleiten und mal gucken, was machen wir denn jetzt mit dem Salat? Wie kriegen wir Lust an der Schule und an Digitalität und können unsere Schüler bestmöglich vorbereiten? Mhm. Alex, wir machen uns Luft. Komm, hier hast du ein paar Minuten. Was geht in dir vor bei Digitalität?
Machen wir uns doch mal Luft. Also erstmal bei dem, was du gesagt hast, wollte ich schon zwei, dreimal einhaken. Es ist halt gefühlt für mich so, wenn ich jetzt an unsere Schule gucke, wir haben jetzt iPads und zwar nicht zu knapp, wenn es jetzt erstmal nur um die iPad-Thematik geht. Aber es ist halt so dieses Gießkannenprinzip, ne? Was du schon so angedeutet hast, man überhäuft jetzt dann die Schulen mit iPads. Der Speicher war, glaube ich, auf 32 GB erstmal begrenzt. Dann hat man entdeckt, ich weiß nicht, ob es 64 waren, ich meine nur 32. Dann hat man irgendwann gemerkt, der Speicher ist ja super schnell voll. Das heißt, alle wieder einsammeln, jetzt auch von uns Lehrkräften, neue austeilen. Ne? Der Prozess hat jetzt dann bei uns halt dann irgendwann stattgefunden vor ein, zwei Jahren. Wir haben dann extrem viel Ladegeräte natürlich auch rumfliegen, iPads insgesamt, ob man die jetzt nutzt oder nicht. Ne? Mittlerweile ist es so, dass wir schon zurückgerudert sind und geben an die Klassen nur noch aus, an diejenigen, die explizit eins haben wollen. Ne? Am Anfang haben wir wirklich versucht, dann jeden damit auszustatten und so weiter. Aber es fehlt halt so, du hast das mal so schön gesagt, als wir schon damals mal gesprochen haben in dem anderen Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte, hast du gesagt, wir haben eigentlich keine Vision auf so einer Metaebene. Was wollen wir jetzt, also was ist das übergeordnete Ziel, staatlich oder schulisch gesehen, wenn wir das irgendwie definieren müssten, wie würde dieser Satz lauten oder was, ne? Also okay, wir haben jetzt alle iPads und jetzt, ne? So, die Kinder und Jugendlichen, bei mir sind es ja die jungen Erwachsenen. Ja. Was fangen wir denn jetzt damit an? Und das setzt ja auch voraus, dass wir Lehrkräfte alle möglichen Tools kennen und die einsetzen können. Kennen wir aber nicht. Ne? Und also klar, wir können jetzt noch zig Fortbildungen besuchen, weil du fühlst dich ja dann auch dabei ertappt, dass du halt besser werden musst im Bereich Digitalität. Und das setzt sich ja als Lehrkraft nochmal wieder mehr unter Druck.
Boah, du musst überhaupt nichts als Lehrkraft.
Ja, aber das Gefühl hast du.
Sorry, Alex, ich muss einmal sagen. Liebe Lehrkräfte, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir setzen euch unter Druck. Ganz im Gegenteil, so wie ihr bisher die letzten Jahre und Jahrzehnte unterrichtet habt, war es gut. Und wenn jetzt irgendein TikTok-Trend euch sagt, ihr seid nicht mehr gut, weil ihr nicht digital macht, dann stimmt das einfach nicht. Aber das Gefühl ist ja da, Alex, ne?
Ja, klar. Ich habe das damals, als ich vor 13, 14 Jahren kam ich aus dem Ref und dann gab es schon diese App Teacher-Tool. Fand ich damals ganz cool. Vielleicht sagt das noch jemandem was. Ne? Da kannst du dann da deine Notizen machen für die Schüler. Und damals war ich noch so auf dem Trend, ja, so weiß ich nicht, dass ich so Anfang 30 dachte, ich muss das alles jetzt super beherrschen und so. Hat auch ein bisschen Geld gekostet, die App. Und ich habe sie fast nie genutzt und habe stattdessen wieder mein normales kleines Ding, was ich hier von der Gewerkschaft gekriegt habe, da habe ich jetzt wieder und mache mir meine ganz normalen handschriftlichen Notizen. Und das ist
kleine halt, Büchlein.
Ja, das okay. kleine Büchlein. Das werde ich auch, bis ich 65, 67 bin, wahrscheinlich so weiterverwenden, einfach weil ich es mag. Und ich mag, sorry, aber ich mag das Haptische. Ich muss was greifen können. Ja. Ich muss irgendwie das Gefühl einfach auch dabei haben. Und wie häufig haben wir am Tag nur das Gefühl, über einen Bildschirm zu wischen oder zu klicken? Und ich brauche einen Stift, ich brauche eine Seite, ich muss das fühlen. Und du hast so ein bisschen angesprochen, du sagst, Digitalität, ne, müssen wir irgendwie alles erfüllen, weil unsere Jugendlichen das später an der Arbeit brauchen und so weiter. Aber dann geht die bei mir zumindest die Authentizität verloren, weil Digitalität und ich kann mir das nicht aufzwängen, dass ich das super cool finde. Ich gehe bei den wichtigsten Dingen mit. Wie führe ich ein digitales Klassenbuch? Beispielsweise, wir sind aufgefordert, was auch richtig ist, von Seiten der Schulleitung einmal am Tag unsere Mails zu checken, was ich aber vielleicht auch schon mal vergessen habe, aber natürlich versuche ich mich daran zu halten und so weiter. Ne? Das sind alles Dinge, da muss ich mitgehen, das ist auch in Ordnung, aber alles, was darüber hinaus ist, wo ich mal keinen Sinn drin sehe, nö. Also, nein, sonst mache ich mich daran kaputt, an diesem perfektionistischen Gedanken, ne?
Ich glaube, so viele Lehrkräfte, die das gerade hören, Alexander, die fühlen sich so abgeholt von dem, was du sagst. Ich unterschreibe das total, was du sagst. Ich bin genau das, was, glaube ich, technisch, was, glaube ich, digital als Early Adopter genannt wird. Ich bin immer ziemlich früh dabei, probiere gerne Dinge aus. Ich habe schon vor 10 Jahren mit Laptop Unterricht gemacht und mit Beamer und den in meinem eigenen Köfferchen rumgetragen. Und soll ich dir was verraten? Ich mache das jetzt immer weniger. Mein Unterricht, ich habe Anfang der Woche noch nach Kreide gesucht in unserer Schule. Und wir hatten keine Kreide mehr, weil ich wollte mit Kreide etwas malen. Wir haben keine Kreidetafel mehr. Es geht jetzt los mit Luft machen.
Ja.
Wir müssen vielleicht gleich was wegpiepsen. Wir müssen mal schauen, Alex. Wir haben keine Tafeln mehr. Wie soll ich mit 20 Schülern ein gemeinsames Tafelbild machen oder ein Stimmungsbild? Weißt du, Methode. Du machst einen dicken Zeitstrahl an die Tafel mit zwei Skalenenden und jedes Kind kriegt eine Kreide in die Hand und jeder soll mal ein Kreuzchen machen oder ein Wort draufschreiben. Hallo? Geht das jetzt noch ohne Tafel? Nein, es geht nicht mehr. Wir haben versucht, auf dem Fußboden zu schreiben. Ging auch nicht im Sitz. Das ist doch alles Kacke. Wir können ja nicht einfach nur denken, wir tauschen jetzt Tafel gegen was Digitales und dann wird's besser. Das stimmt nicht. Ein reiner Austausch führt nur dazu, dass Dinge schlechter werden. Und das sehe ich gerade massiv in Schule. Alles wird, gleich wird's positiv, Zuhörer. Und ich mache euch, liebe Lehrkräfte, nicht, ich mache euch keinen Vorwurf. Im Gegenteil, wir sitzen alle im selben leidgeplagten Boot. Wir haben gesamtgesellschaftlich keine digitale Vision.
Ja.
Wie soll Schule Menschen in eine Zukunft führen, auf die wir uns gesamtgesellschaftlich nicht geeinigt haben? Wir faxen noch bei uns in der Schule. Und Ich will doch einfach nur mit einem Buch arbeiten und mit einem Heft und dass die Kinder auch mal schreiben und nicht sehen, dass die Kinder an ihrem Dreckstablet dann da auf TikTok scrollen, während ich denen Grammatik erkläre und so. Das hilft denen doch auch nicht, die gehen doch auch kaputt. Ein Wort noch zu NRW hier, ne?
Ich will mal kurz einhaken.
Alex, bitte, bevor
du weitersprichst.
Bevor es eskaliert.
Also pass auf, ich habe eigentlich immer so das Gefühl, dass manche Schulen glauben, sie müssten mit der Zeit gehen, natürlich alle Tafeln abbauen, weil was macht denn das für ein Bild, wenn jetzt beispielsweise am Tag der offenen Tür Eltern durch die Räumlichkeiten gehen und dann vielleicht tuscheln könnten, ach guck mal, die haben ja noch Tafeln da hängen, aber die gehen ja nicht mit der Zeit, bla bla blub. Oder wenn ich jetzt Leute von extern, hatte ich auch schon, die bei mir an der Schule waren, die reinkommen und so nach dem Motto, ach das ist unser deutsches Bildungssystem, guck mal, hier hängt noch eine Tafel. Und deswegen sind dann die Schulleitungen, gehen dann so weit zu denken, ja wir müssen die jetzt abbauen, da müssen Whiteboards hin oder was auch immer. Sorry, aber Bullshit, das ist... Genau die Abwechslung macht es doch eigentlich so spannend zu sagen, wenn ich zum Beispiel im Unterricht bin, dann nutze ich die Tafel total gern. Aber warum? Weil fast keiner außer mir mehr die Tafel nutzt. Und das gehört ja auch dazu, eigentlich am Tag aus Sicht der Schülerinnen und Schüler mal Abwechslung reinzubringen. Wenn du mal die Tafel nimmst und richtig dick fett in Schriftgröße, was weiß ich, 350, ein Wort an die Tafel schreibst und lass uns darüber diskutieren, ohne dass ich jetzt wieder einen Bildschirm entsperren muss und da wieder hier irgendwas machen muss. Das kann doch mal bereichernd sein, oder nicht?
Alex, hast du gerade...
Ich weiß da nur, dass das, was ich an die Tafel schreibe, manchmal eine Woche später noch da steht. Ja, aber ja, so bin ich.
Hast du gerade Bullshit gesagt, Alex?
Ja, habe ich.
Du hast gerade Bullshit gesagt. Das E wächst.
Musst du gerade sagen.
Weißt du, das war jetzt Unterrichtsebene. Ich hätte noch eine lehrerpsychologische Ebene. Mhm. Ich finde, dass gerade schlecht gemachte Digitalisierung dazu führt, dass die Mentalhygiene von Lehrern noch weiter abnimmt. Guck dir Moodle an oder diese ganzen offiziellen Apps und so. Die sind so eine Kacke. Die sind von der Usability so schlecht programmiert. Wie sollte Digitalität eigentlich funktionieren? Du nimmst ein iPhone in die Hand und weißt intuitiv, wie man es nutzt, weil gute Digitalisierung so läuft, dass sie intuitiv nutzbar ist. Du kannst ohne groß nachzudenken Arbeitsflüsse etablieren. Bei Moodle zum Beispiel, ich beiß mich jetzt mal an Moodle fest, ist es das genaue Gegenteil. Diese Website, ich habe die bis heute nicht verstanden. Ich verweigere mich da übrigens komplett. Ich nutze das einfach nicht, weil ich das schlecht finde. Du musst dich so derbe hineinarbeiten, was zu vielen Lehrern dann zu einer Einstellung führt. Ja, ich kann Technik nicht so, ich bin da nicht so für gemacht. Und weißt du, der Selbstwert der Lehrer und die Selbstwirksamkeit geht noch weiter runter. Dabei ist die App das, was scheiße ist und nicht die Lehrkraft selbst. Die App ist das Problem. Und dass das dann, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, wir haben hier eine neue nordrhein-westfälisch weite Logineo-Plattform mit Messenger und mit E-Mail-Service und mit Lernmanagement-System. Und das ist in Wirklichkeit nur eine dreckig zusammengetackerte Müllkacke aus Open-Source-Softwaren, weil die es einfach nicht besser hingekriegt haben. Und die Lehrer denken dann, ja, wenn das so toll ist, dann muss es wohl an mir liegen. Und nein, es liegt nicht an dir, lieber Lehrer, liebe Lehrerin. Es liegt daran, dass die Systeme schlecht sind. Mhm. Wenn die zur Verfügung gestellten Systeme zuverlässig wären, intuitiv nutzbar. Ich garantiere, dann würden wir die im Unterricht häufiger nutzen. Man nennt das übrigens bei der Digitalisierung das Flatrate-Prinzip. Wir können dann gedankenlos Dinge nutzen, wenn wir, wie bei einer Flatrate, wissen, es hat keine versteckten Kosten. Mhm. Und noch hat Digitalisierung im Unterricht versteckte Kosten, weil wir immer im Hinterkopf halten müssen, boah, was, wenn das WLAN wieder nicht funktioniert? Ja. Was, wenn die Schülertablets ausgehen? Ja. Was, wenn Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Und solange diese Schwelle des Flatrate-Prinzips nicht geknackt ist, wird Digitalisierung immer mehr Arbeit sein als, ich sag mal, klassischer Unterricht.
Ja, vor allen Dingen, man muss auch immer beachten, als ich im Referendariat war, 2009 bis 2011, für uns war es immer, wir haben uns immer gesagt von Seiten der Referendare, wenn du einen Unterrichtsbesuch machst oder so, nutz ja nicht die digitalen Sachen, die könnten ja ausfallen. Ne? Mhm. Nicht, dass du da dein ganzer Unterricht nicht klappt, weil du da zu digital unterwegs warst. 15 Jahre später, gleiches Prinzip.
Das ist immer noch so. Unsere Referendare hatten mobile Router mit, falls das Schul-WLAN ausfällt, damit ihr UB nicht kaputt geht. Das kann doch, das... Wir müssen auf die Zeit achten, ne? Unsere Hassrunde, da muss ich gleich dem Ende nähern. Aber Alter, das kann doch nicht angehen. Und uns Lehrern dann einzureden, dass wir schlecht sind und dass wir Digitalität nicht gebacken kriegen. Und das, deswegen hat mich das gerade so getriggert, was du gesagt hast. Dass wir aber Fortbildung brauchen? Nee, drauf geschissen, wir brauchen keine Fortbildung. Wir brauchen vernünftige Technik, die gut funktioniert. Und dann lässt sich das auch intuitiv implementieren im Unterricht.
Aber das liegt ja auch daran, Tobi, dass wir, finde ich, gesamtgesellschaftlich, kleine Kritik, immer erstmal gucken, was macht der andere falsch. So, und wenn du als Eltern guckst oder als jemand, der nicht Lehrer ist, ist es immer erstmal ein leichtes zu sagen, die Lehrer müssen jetzt auch mal digitaler werden und dieser ganze Mist. Genau die Probleme, die du ansprichst, und wenn wir es jetzt mal, wenn wir das Problem mal noch höher betrachten, auf einer höheren Ebene, ist es ja eigentlich so, wer programmiert denn Moodle und so weiter? Und da möchte ich jetzt eigentlich jetzt auch da besonders nicht weiter jetzt immer die Schuld bei den Leuten suchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diejenigen, die staatlich versuchen, für uns Dinge zu programmieren oder das digitale Klassenbuch anzulegen, wie auch immer das dann heißt, Moodle etc. pp., dass das durchaus engagierte Leute sind. Das Problem ist aber im System auch, dass die Leute, die jetzt vielleicht in Anführungsstrichen noch besser sind, also ne, damit, wie gesagt, will ich die jetzt eigentlich nicht kritisieren, weil die tun wahrscheinlich auch ihr Bestes im Rahmen dessen, was sie können, was sie an Unterstützung kriegen, aber die Exzellenten, die allerbesten, die woanders ein fünffaches Gehalt kriegen, meinetwegen, oder sei es nur dreifach, weil sie jetzt bei irgendeinem Unternehmen arbeiten, die händeringend richtig gute Leute suchen, die gehen doch weg. Und das ist doch auch verständlich. Das heißt, die allerbesten Programmierer, die wirklich gute Programme machen, die sind nicht für den Staat tätig. Oder nicht?
Ja. Das lässt mich denken an ein Gerücht, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dazu mehr wisst, schreibt uns das mal in die Kommentare oder so. Über 50 Ecken habe ich gehört, dass, ich glaube über eine Gewerkschaft, dass vor Jahrzehnten schon von der damals grünen Bildungsministerin in NRW ein großes globales digitales Unterrichtstool in Auftrag gegeben wurde. Mega teuer, Millionen verschlungen und so. Sollte auch richtig gut sein, ist dann aber wieder gescheitert an internen Widerständen. Und dann wurde alles zurückgesetzt auf Null und dann hat man wieder angefangen mit diesem Moodle und so. Und ich unterstelle niemandem böse Absicht, ne? Und auch den Menschen, die da programmieren, ich glaube schon, die geben echt alles und die sind mega im Kreuzfeuer von allen Stakeholdern. Guck mal, die Lehrer meckern, die Oberen meckern, die Ministerinnen meckern, alle meckern. Die tun mir mega leid. Aber es hilft uns ja nicht im Unterricht. Lasst uns doch mal schauen, was die Wissenschaft sagt. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen abgehatet und uns mal Luft gemacht, stellvertretend für alle, die uns zuhören. Von wissenschaftlicher Seite, wenn wir so über den Tellerrand unseres Unterrichts blicken, gibt es ja ziemlich klare Evidenzen, was Digitalität in Schule angeht, oder?
Ja, also wir haben eben auch noch mal ein bisschen recherchiert, müssen wir ja zugeben. Und es ist einfach spannend zu sehen, dass viele Länder auch wieder einen Rückwärtsgang einlegen, ne? Und abkehren von Digitalität. aber Tobi, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, was da in Frankreich zum Beispiel passiert oder in Schweden?
Ja, ich bin ja Französischlehrer, deswegen bin ich mit Frankreich voll drin. Frankreich hat ein globales, landesweites Handyverbot ausgesprochen an Schulen. Was ich mega begrüße, weil es Lehrer entlastet. Bei uns in Deutschland muss jede Schule eigen entscheiden oder sogar noch schlimmer, jede Lehrkraft einzeln entscheiden. In Frankreich hat man gesagt, nein, Handys haben, Evidenz können wir uns gleich anschauen, erkennbar negative Auswirkungen auf das Lernen und auf das soziale Miteinander. Deswegen sind sie verboten im Raum Schule. Punkt. Zweites Land in Schweden. Das war ja Schweden und überhaupt die skandinavischen Länder sind ja die Vorreiter, was sowohl Didaktik angeht, als auch was Digitalisierung anging. Und Schweden rudert zurück. Ich zitiere, in Schweden wurde der Einsatz von Tablets und digitalen Endgeräten in Schulen stark zurückgefahren und das Traditionsmedium Papier wird wieder wichtiger. Und jetzt sollen sogar die Lehrpläne erneuert werden und wieder mehr auf klassische Lernformen setzen. Unter anderem dieses Karolinska-Institut, ich nehme mal an, das ist eine Uni, hat das eruiert und festgestellt, dass, bitte festhalten, Kinder, die Texte auf Bildschirmen lesen, im Schnitt 2 Jahre zurückliegen hinter jenen Lernenden, die auf Papier arbeiten. Und das finde ich, ich finde das extrem bedrückend, wenn ich anschaue, wie viel Bildschirme unsere SchülerInnen in der Hand halten. Bei meiner Tochter fängt das ja an. Die hat in Klasse 5 ihr in der Grundschule ihr Tablet bekommen und hat potenziell den gesamten Tag Zugriff auf Digitalität.
Ja. Ist natürlich schwierig. Und ich ertappe mich auch immer dabei, bei mir jetzt bei den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wenn ich zum Beispiel vor eine Ansage mache oder gebe einen Input über ein paar Minuten und die Hälfte der Klasse hat einen Bildschirm vor sich und guckt eben nicht zu mir, sondern auf den Bildschirm, dann weckt das immer so ein Misstrauen. Also du weißt ja nie, sind die jetzt tatsächlich. Ne, sagen die sich vielleicht im Optimalfall Wunschdenken vielleicht auch, oh, das, was Herr Böhle sagt, das ist ja total interessant. Ich recherchiere mal nebenher bei dem, was er sagt, jetzt wichtige Fakten im Internet. Hätte ich als Schüler, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich stattdessen die Möglichkeit gehabt hätte, bei dem, was Herr Böhle hier um 8 Uhr uns, ich bin sowieso noch müde, was der uns da gerade erzählt, ist mir eigentlich egal. Aber ach cool, ich habe ja mein Tablet hier und kann mal währenddessen vielleicht irgendwie bei TikTok scrollen oder was weiß ich was machen. Kriegt er ja eh nicht mit. Und geht da nicht drauf ein, dann ist das wieder ein Medium, was mich einfach in dem Moment, wo ich aufpassen sollte, eben ablenkt. Ne? Und dann finde ich es in Ordnung.
Brain Drain.
Dann finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, nee Leute, lasst uns doch mal wieder die Schule zur handyfreien und tabletfreien Zone machen. Oder aber man ist eben total streng und sagt dann, nehmt es mit, aber lasst es auf jeden Fall erstmal in der Tasche, bis wir wirklich in eine Phase im Unterricht kommen, wo wir sagen, so und jetzt, wenn ihr meint, ihr braucht es für eine Recherchearbeit, um den Arbeitsauftrag gut zu erledigen, dann nehmt es bitte raus, ich gehe auch mal rum, schau mir an, was ihr an interessierten Dingen recherchiert und dann packt es wieder weg. Aber da wirklich strenge Regeln, da bin ich absolut auch dafür.
Ja, strenge.
Ja, muss sein.
Brain Drain wird das von der Uni Texas genannt, da gab es unter anderem, es gibt sehr viel Forschung dazu, die Uni Texas nennt das Brain Drain. und sagt, dass die pure Präsenz von digitalen Medien dazu führt, dass wir kognitiv weniger leistungsfähig sind. Und das heißt jetzt nicht die Arbeit mit einem Bildschirm, sondern die reine Präsenz eines Standby-Modus-Handys auf dem Tisch oder in der Hosentasche führt signifikant zu einer Abnahme der kognitiven Leistung. Und die erklären das damit. Ich finde die Erklärung wirklich interessant. Wir alle haben ja ein begrenztes Energielevel, was wir zur Verfügung haben, emotional. Und das können wir entweder voll auf eine Arbeit richten, mit der wir uns beschäftigen in der Schule. Wenn aber digitale Medien vorhanden sind, auch die wir nicht nutzen, haben wir immer wieder unbewusste Impulse, hier nachzuschauen, mal eben was zu gucken, schnell so einen Dopaminkick zu holen. Und diese Impulse abzuwehren, das frisst nicht wenig kognitive Energie und Kraft.
Ja.
Und das ist Kraft, die man eindeutig besser investieren könnte, indem man lernt oder so. Wenn wir also verbieten, dass ein Handy auf dem Tisch liegt oder dass ein Tablet in der Klasse ist für vielleicht die ersten 20 Minuten, dann helfen wir den Schülern, genau diese Energie freizusetzen, dass sie sich nicht selber bekämpfen müssen und ihre Impulse bekämpfen müssen, jetzt doch da nicht dran zu gehen und so.
Ja.
Brain Drain.
Das müsste
andere
eigentlich
Studien haben das ein bisschen relativiert, aber die Tendenz bleibt.
Mhm.
Die Anwesenheit digitaler Medien führt zu einer Abnahme kognitiver Leistung.
Ja, das müsste eigentlich zur Normalität werden, dass die Schüler eigentlich von Beginn an wissen, das Handy hat hier überhaupt nichts zu suchen. Es gibt Regeln an der Schule, genau wie das Tablet auch. Mhm. Dass es für die der Normalzustand ist, dass halt einfach in der Schule das Handy entweder gar nicht mitgenommen wird oder aber ne, sowas wie das Tablet eben wirklich nur ab und zu punktuell sinnvoll eingesetzt wird, sodass die Schüler es gar nicht mehr in Frage stellen oder etwas vermissen. Denn der Punkt ist, ich habe ja,
Das ist gut, ja.
Genau, weil ich habe da ja immer noch den Vortrag im Kopf, den ich vor Jahren einmal auf dem Deutschen Ausbildungsleiterkongress gehört habe von Klaus Hurelmann, den du ja gut kennst, Tobi, der gesagt hat, der hat mich total geflasht, als er sagte in dem Vortrag, wenn sie den jungen Menschen ihr Handy wegnehmen, ihr Smartphone wegnehmen, dann kann man erkennen, dass wenn man das Hirn erforscht währenddessen, kann man erkennen, dass die gleichen Areale aktiv sind wie bei der Amputation eines Körperteils. Ne? Und da habe ich nur gedacht, boah, krass, und habe das meine Schüler auch gefragt, die sagten, ja, ein Leben ohne Handy kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja, so, und hier sind wir wieder dabei, was machen wir denn eigentlich mit unseren Kindern und Jugendlichen? Also, das ist doch der Wahnsinn. Wir erlauben es ihnen immer früher, der Druck wird immer größer, dass man digital wird, dass man ein eigenes Smartphone hat und so weiter und wissen eigentlich, dass es so viele negative Auswirkungen hat, ne? Dass sie ohne das Handy nicht mehr leben können. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Das ist ja
Lieblingscomedian Jimmy Carr, das ist so ein britischer Comedy-Typ, der bringt das auf den Punkt. Mit einer Erziehungsempfehlung, die er mal bei einem Auftritt gegeben hat. Das kann man auch online finden. Auf die Frage, welche Empfehlung er habe in Hinblick auf Handys für Kinder, hat er gesagt, mehr Freiheit in der realen Welt, weniger Freiheit in der digitalen Welt. Als Richtung für Kinder, was Digitalität angeht. Ja. Kinder brauchen mehr Freiheit in der echten Welt und weniger Freiheit in der digitalen Welt. Ich finde, das trifft es total auf den Punkt. Ja.
Ja.
Steckt sich auch tatsächlich mit einer Erfahrung, die ich nach den Sommerferien habe. Wenn ich nach den Sommerferien in den Unterricht starte, montags erste Stunde, und den Schülern sage, pack die Handys richtig weg und die Tablets weg. Alter, dann sind manche auf Cold Turkey. Ich habe das Gefühl, die sind echt auf Entzug, weil das Gehirn lechzt nach Dopamin, was die halt 6 Wochen am Stück hatten über diese, ich will nicht wieder meckern, aber diese TikTok-Sachen, das missbraucht kindliche Gehirne und auch erwachsene Gehirne. Erwachsene sind ja derselben Systematik und denselben Mechanismen unterworfen.
Ja. So, und jetzt überlegen wir nochmal, ne? Ich habe gerade noch einen Bericht gelesen darüber, wie viel mittlerweile über TikTok im digitalen Bereich eben auch erfunden ist. Ne? Also KI-generierte Videos, wo dann Tsunamis kommen und irgendwie Kaninchen auf dem Trampolin hüpfen, als hätte das eine Überwachungskamera aufgenommen, und du kannst ja immer weniger unterscheiden, was ist real und was nicht, und so weiter.
Ja.
So, wenn du jetzt auch noch weißt, dass die Leute, die das einstellen, die Producer quasi dieser Videos, ja eigentlich nur Klicks und Likes haben wollen und die Videos immer besser werden, das heißt immer mehr in der Lage sind, in kurzer Zeit Dopamin auszulösen bei denen, die sie angucken, dann ist es schon etwas, wo ich mir so richtig Gedanken mache. Weil wenn dein Smartphone dich dann auch noch so richtig gut kennt und haargenau weiß, was du jetzt zu dieser Tageszeit in dieser Stimmung, in der du dich gerade befindest, unter Hinzunahme aller Hobbys, aller Dinge, die du gut oder schlecht findest, jetzt dir das optimale, perfekte, vielleicht sogar KI-generierte Video zeigt, das sich richtig flasht, dann legst du das Ding nicht mehr weg, weil es dieses Suchtpotenzial nochmal auf ein anderes Level erhöht. Ne? Ja. Mal gucken. Also
und Schule legt die Droge tatsächlich dann in den Klassenraum aus. Es gab doch mal dieses Buch, das hieß irgendwie Die Droge im Kinderzimmer oder so. Da ging es dann um Handys im Kinderzimmer.
Ja.
Und wir müssen ganz klar sagen, ohne ein sinnvolles Digitalkonzept, das haben ja viele Schulen. Und die allermeisten Lehrer haben das in ihrem Bauchgefühl und handeln auch entsprechend. Mhm. Aber potenziell haben wir mit der Gießkanne Digitalität in Schule gebracht, ohne dass wir von oben erst einmal ein Konzept haben, was Kinder schützt. Und ich finde, Schutz ist da schon ein wichtiger Punkt. Alex, absolut. Wir haben doch gerade hier Empirie zitiert mit den Studien. Hattie führt das noch weiter und sagt, es gibt quasi keinen signifikanten Effektwert digitaler Methodik im Klassenzimmer, der auf Lernverbesserung hinweist. Hattie sagt, es gibt andere Dinge, die viel mehr Aussagen treffen darüber, ob Unterricht gut ist oder nicht, als Digitalität. Digitalität ist keine signifikante Stellschraube für guten Unterricht. Deckt sich das mit deinem Bauchgefühl? Neue Rubrik, Bauchgefühl-Check mit Alex und Tobi. Mit 30 Jahren Erfahrung im Rücken, Alexander, von dir und mir addiert, wie ordnest du all diese Empirie ein?
Also gefühlt, also ein Bauchgefühl sagt mir, aber da muss ich immer aufpassen. Man neigt dazu, bei einem Bauchgefühl immer zu sagen, alles wird schlechter und früher war alles besser. Und da muss ich wirklich versuchen, das ein bisschen neutraler zu betrachten. Was mir auffällt, ist definitiv, dass du halt immer die Gelegenheit hast, mit einem digitalen Endgerät zu arbeiten, es im Unterricht rauszuholen und so weiter. Und deswegen ist die Aufmerksamkeitsspanne, gibt es jetzt viele Faktoren über Kurzvideos und was weiß ich, halt extrem geringer geworden. Das heißt, ich glaube auch dieses Durchhalten, dieses wirkliche, was man sagt, du musst dich eigentlich richtig mal fokussieren, auf eine Sache richtig einlassen, aber auch nur auf diese eine Sache. Sei es, dass es Vokabeln lernen ist oder einen Aufsatz schreiben oder für Erdkunde lernen, was weiß ich, dass du auch wirklich zu 100% einfach nur daran denkst, ich möchte das Thema, die Vokabeln, den Stoff gerade jetzt hier lernen. Nur ich und der Stoff. So, und dieses Gefühl ist von meinem Bauchgefühl her weniger geworden. Bei mir, ich ertappe mich ja selber dabei, obwohl ich es vielleicht schon mehr reflektiere, weil wir ja erwachsen sind. Und was ist aber bei den Kindern? Vielleicht haben die das sogar noch niemals kennengelernt, was es bedeutet, einfach mal eine halbe Stunde, Stunde ohne Einfluss von irgendwelcher Digitalität und so weiter, sich einfach nur auf eine Sache zu konzentrieren.
Ja.
Vielleicht als sie klein waren, als sie gespielt haben, mit Bauklötzen gestapelt haben oder so. Aber das Gefühl ist doch irgendwann verloren gegangen, oder? Wie siehst du das?
Wir sind ja aus einer Generation, Alex, wo wir noch Jugendliche waren, ohne dass wir Handys hatten oder so, ne? Unsere Computer hatten ja noch hier Modems mit und so, da waren wir nicht dauerhaft verbunden. Das sind schöne Erinnerungen, die man hat. Jugendliche haben das nicht. Mein Bauch unterstützt das genau. Du hast in Frage gestellt, ob es gefährlicher geworden ist. Ich würde ein anderes Wort wählen und sagen, genau wie du übrigens, die Welt ist einfacher geworden in Bezug auf Verfügbarkeit.
Ja.
Es ist einfacher geworden, geile Methoden mal in den Unterricht zu holen, einfach mal ein Bild an die Wand zu werden. Es ist aber genauso einfacher geworden, sich abzulenken.
Absolut.
Und da dann die Waage zu finden und vielleicht bewusst zu verzichten auf einen Komfort im Unterricht, dass Schüler dieses digitale Dinge nutzen können, wenn wir damit diese zu einfach verfügbare Gefahr ein bisschen zurückfahren, das ist mein Bauchgefühl. Ich bin ein digitaler Apologet. Ich liebe Technik. Ich bin selbst mega technifiziert und habe eine Apple Watch und ein Handy und einen Laptop und ich habe hab krass viel Technik. Aber der Pädagoge in mir sagt, je weniger Digitalität und je mehr Zwischenmenschlichkeit, desto mehr helfen wir nicht nur unseren Schülern, sondern auch unseren eigenen Kindern, Alex. Unsere eigenen Kinder sind doch auch dankbarer, wenn sie unmittelbare Papazeit haben, als wenn sie irgendwie mit so einem Handy so eine Fake-Welt vorgespielt kriegen.
Ja, und das ist ja auch der Punkt, wenn du davon redest, ne, auch kommunizieren, wie läuft das eigentlich ab? Wie sehr lieben wir Menschen, wenn du und ich uns hier treffen, ne, bei mir oder bei dir, die mich angucken, beim Erzählen, die wirklich sich für den anderen interessieren und das auch durch ihre Gestik, Mimik, durch ihr Nachfragen widerspiegeln. Also, dass wirklich jemand zu 100% im Hier und Jetzt sich mit mir unterhält und sich auf unser Gespräch einlässt. Das sind ja auch so Gefühle, auch wenn ich mit
meinen... Alex, kennst du auch diese eskalierenden WhatsApp-Gruppen, wo Leute irgendwas geschrieben haben und man dann eben aufgrund der Mittelbarkeit des Mediums gar nicht weiß, wie man das lesen soll, und dann eskaliert das voll und dann gibt's einen Streit in, was da im Kollegium oder so, haben wir auch immer mal wieder, ne, und dann, das hast du aber irgendwie so gesagt und so, und dann geht das voll aus, und das würde im echten Miteinander so nie passieren, weil man so viel mehr Metainformationen hat, wie Mimik und Gestik und Sympathie und Körperhaltung. Das fällt halt auch alles weg, ne?
Das fällt alles weg. Und das sind natürlich so wichtige Dinge, die auch für ein gesundes Leben, auch ein mental gesundes Leben, so wichtig sind, dass man einfach gemeinsam wirklich spricht, wie man es eigentlich die letzten tausende Jahre eigentlich immer gemacht hat und was aber immer weniger wird. Und ich habe jetzt noch bei einer Recherche kürzlich für ein anderes Thema, wo es um Konflikte und Gewaltzunahme an Schulen geht, bin ich über so einen Artikel gestolpert, der passt auch zu unserem Digitalitäts-Thema. Da hieß, war die Überschrift, war so ein junger Mensch zu sehen, mit dem Rücken zugewandt. Es ging um Einsamkeit, zunehmende wahrgenommene Einsamkeit. Ich glaube, jeder zweite der Jugendlichen fühlt sich subjektiv einsam. Und da drüber stand mein einziger verbliebener Freund, das Handy. Ja? Und das ist so, wenn man, natürlich kann man das Handy nutzen, um sich zu verabreden und so weiter. Und es ist natürlich auch sehr niederschwellig. Früher habe ich meine Kumpels angerufen, um mich zu verabreden. Heute musst du eigentlich dann schon WhatsApp haben, ab einem gewissen Alter, damit du dich über WhatsApp verabredest. Ja. Also ne, WhatsApp-Nachrichten ersetzen ja dann das Telefonat, um sich zu verabreden. Aber dennoch ist es so, dass irgendwann halt die Schüler auch selber sagen, ja gut, wenn alle so viel Zeit mittlerweile, die haben ja auch immer zunehmende Bildschirmzeit, geht ja immer noch nach oben statistisch gesehen, dann verabredest du dich weniger und denkst dir so, ja gut, wenn ich mich halt dann weniger verabrede, ja dann, was kann ich denn dann machen? Ja, ach, ich habe ja mein Handy, dann kann ich, ne, und so, so ist das so eine Negativspirale im Prinzip, die da, Bauchgefühl, ne, da habe ich jetzt keinen statistischen Wert hinter.
Ey, ich unterschreibe das total, natürlich. Das ist, ich habe letztens gelesen, dass über die Hälfte aller Jugendlichen schon einmal intime Gespräche mit ChatGPT geführt hat oder sehr persönliche Gespräche mit ChatGPT wie mit einem Freund führt. Und das finde ich, ich finde das mega krass. Mhm. Und vielleicht, um mal in den letzten Akt unseres Dreiteilers hier zu rutschen, um mal aufzugreifen, was wir denn jetzt damit machen? Wir haben jetzt gemeckert, wir haben uns angeschaut, was die Wissenschaft sagt. Was machen wir als Lehrer? Und ich würde einfach mal was in den Raum werfen, was ich gerade aufgeschrieben habe hier. Vielleicht wäre ein Auftrag für uns Lehrkräfte, nicht noch mehr digitalen Unterricht zu geben oder so, sondern in Unterricht Räume zu schaffen für unmittelbare zwischenmenschliche Erfahrungen. Vielleicht ist es genau das, was Jugendliche brauchen, um miteinander zu lernen. Und das sind wir sogar bei Demokratiepädagogik, wenn du mich fragst. Wir müssen den Jugendlichen helfen, diese unmittelbaren zwischenmenschlichen Erfahrungen zu schaffen. Und das schaffen wir nur, wenn wir Raum für das Miteinander schaffen und nicht unbedingt für Inhalte. Ne?
Also ich merke dann auch, dass ich halt selber in der Vorbildrolle auch, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen weg von den Schülern. Mhm. Wenn ich selber als Erwachsener in der Vorbildrolle halt einfach sage, okay, wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem treffe, dann habe ich mein Handy vielleicht im Auto liegen lassen oder wirklich ausgeschaltet, ne? Und so, dass mein Gegenüber halt auch einfach merkt, ey, der Alex ist einer, mit dem ich mich einfach richtig unterhalten kann und der nicht die ganze Zeit alle zwei Minuten diesen Impuls nicht widerstehen kann, auf sein Handy zu gucken. Also da fange ich immer erstmal so ein bisschen auch bei mir an und versuche das auch in den Klassen. Da sind wir bei dem, was du gesagt hast. Wenn du jetzt mal wirklich sagst, denk mal nicht an die Handys und so, sondern lass uns mal wirklich vielleicht auch einfach mal im Kreis oder wie auch immer einfach mal in die Augen schauen, über ein wichtiges Thema diskutieren, reflektieren, einfach wir gemeinsam, wir kommunizieren, ne, auf Augenhöhe oder ne, wie auch immer, wie wichtig das eigentlich so ist. Und das zeigt mir auch nochmal, ne, solange wie wir heute schon drüber sprechen, ja auch im Vorhinein, vor Aufnahme der Podcast-Folge schon, dass ich
die
das
Aufgabe kommt ja fast spontan, genau richtig, weil wir so im Fluss waren vorhin im Vorgespräch.
Genau.
Ich würde gerne einen Appell an Lehrer geben, die sagen, sie sind nicht so digital. Ich würde echt sagen, habt Mut zur digitalen Lücke. Denn wo sonst sollen Jugendliche die Erfahrung machen, dass es unmittelbare und digitale Räume gibt? Wenn nicht bei den Lehrkräften, die sagen, es ist nicht mein Ding, lasst uns lieber mit Papier arbeiten, lasst uns auf Papier einfach mal 3 Seiten Text durcharbeiten. Das ist unsexy. Ja, natürlich, und es ist nicht en vogue, liebe Lehrer, und es ist nicht digitales Top-Notch, aber vielleicht ist genau das dasjenige, was die Schüler brauchen. Vielleicht ist genau das systemrelevant in einer immer mehr sich digitalisierenden Welt.
Ja.
Das Analoge wird systemrelevant in der Erziehung, in einer digitalisierten Welt. Ja.
Es ist halt so, dass man sich immer vor Augen führen muss, das wirkliche Leben findet immer im Analogen statt, im Hier und Jetzt. Das betrachte ich persönlich als das wirkliche Leben. Das heißt, das digitale Leben kann nur ein Hilfsmittel, ein Werkzeug sein, um vielleicht irgendwie dienlich für das wirkliche, das analoge Leben zu sein. Und ich finde, das ist auch etwas, das ich nie ändern darf.
Boah, ich habe da so ein tolles Zitat. Das habe ich benutzt bei einer Präsentation für Stiftung der Deutschen Lions, wo ich ein bisschen berate für den Bereich Digitalisierung tatsächlich, von diesem Programm Lions Quest. Und ich habe diesen Vortrag vor der großen Geschäftsführung und so gestartet mit einem Zitat von Martin Buber, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Mhm. Und das passt einfach voll. Ne? Alles Echte im Leben ist Begegnung. Und zwar zwischenmenschlich. Nicht das Digitale, nicht die KI, nicht irgendwelche Videoschnipsel, sondern echte Begegnung. Und das sind vielleicht Schulen, Räume der Begegnung.
Natürlich. Oder siehst du das anders? Also das ist für mich so selbstverständlich, dass ich das, also darüber denke ich gar nicht mehr groß nach. Das sind, die Schule besteht aus Menschen.
Für mich auch, Alex, ja. Aber dann guck dir doch mal den Trend an. Und der Trend, der macht Lehrkräften ein schlechtes Gewissen, wenn sie keine Tablets benutzen und wenn sie keine Handys benutzen und wenn sie weiter Kreide benutzen, dann kriegen die ein schlechtes Gewissen gemacht.
Hab ich nicht mehr.
Von anderen Kollegen, die komisch gucken, von den Schülern, die komisch gucken, von den Eltern, die komisch gucken. Ja. Du bist ein gestandener Lehrer, Herr Böhle. Stell dir vor, also...
Da falle ich dir...
Wir dürfen einfach die schlechte Gewissen
nicht haben. Da falle ich dir fast schon ein bisschen
ins Wort. Sag mal, fall mir rein ins Wort.
Ich überhaupt nicht mehr. Also da schließt sich ja der Kreis vom Anfang unserer Folge. Ich habe dieses schlechte Gewissen überhaupt nicht mehr. So, ab und zu merke ich, wie so ein Gedanke mal wieder hochkommt, wo ich mir denke, nee, ich bin vom Lehrertypus so, wie ich bin. Mhm. Ich mache auch ein paar Dinge digital und natürlich koppel ich auch mal meinen eigenen Laptop mit bestimmten Dingen an den Beamer, wenn ich es für notwendig halte, wenn das alles passt. und ich dann natürlich auch mit Programmen arbeite, die jetzt nicht vom Start kommen. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise mit Pages, mit Word, mit was weiß ich, also guten Programmen arbeiten kann und ich es für sinnvoll halte, dann setze ich das ein, wenn ich es für meine Schüler und für mich als sinnvoll betrachte. Genau.
Tja. Amen, Herr Böhle. Ich finde das voll gut.
Ja. Ist halt so.
Soll das etwa heißen, wir schließen unsere Schulstunde vor dem Klingeln? Ist das überhaupt legitim, dass man vor 45 Minuten Schluss macht?
Na, Sauerei. Wir haben aber schon so häufig überzogen, Tobi, dass wir...
Ja.
Weißt du, ich glaube, irgendwann werden wir dazu auch wieder eine Folge aufnehmen, weil da so viel Brisanz drin steckt. Und vielleicht wirklich gibt es ja in den Kommentarfunktionen auch noch einiges. Ach komm, ich habe doch noch was, mit was ich eine Minute erzählen kann. Nein, aber mich würde auch interessieren, was sagen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das würde mich wirklich mal bei dieser Folge ganz besonders interessieren. Aber ich möchte positiv enden, weil Positiv-Podcast.
Ja, ist wichtig.
Liebe Zuhörer, wie du immer so schön sagst, Tobi, hört euch gerne mal die Folge an mit Hamid Davan, aus Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte, weil der Hamid es geschafft hat, dass viele Schülerinnen und Schüler drüber nachdenken, ob sie nicht ihr Handy komplett weglegen. Einige, oder es gab auf jeden Fall 1-2 Fälle, die dort benannt wurden, wo die Schüler sogar ihr Smartphone verkauft haben und gegen so ein Billig-Tasten-Handy eingetauscht haben. Und wie er das anstellt, weil er das, der hat Wellbeing studiert oder sich weitergebildet, glaube ich, irgendwo an der amerikanischen Universität, hat dann das Unterrichtsfach Glück eingeführt, wo halt die Nutzung des Smartphones und Social Media eine Riesenrolle spielen und die Schüler es eingesehen haben. Deswegen finde ich die Folge so krass, weil die Schüler daraufhin eingesehen haben, ey, das ist ja krass. Und wie ist es entstanden? In einem wöchentlichen Dialog Mensch zu Mensch im Unterricht mit Stift, ja, mit Zettel, ja, mit wie lange habe ich noch zu leben und wie viel ist schon rum und all diese ganzen Themen. Und ich muss mir unbedingt das Material nochmal von dem Hamid besorgen, weil der einfach mit dem Fach so erfolgreich ist. Also hier mit der Hinweis. Gleich gongt.
Liebe Zuhörer, gleich gongt. Falls ihr uns als kleinen Hobby-Podcast unterstützen wollt, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns eine positive Bewertung für den Algorithmus dalasst oder vielleicht sogar ein Abo. Und das höchste der Gefühle wäre natürlich eine Weiterempfehlung im Kollegium oder bei Freunden und Lehrkräften, die ihr mögt. Das würde uns sehr helfen, ein bisschen bekannter und in die Welt zu kommen. Das wäre schon etwas, was Alex und ich als Ziel sehen. Wir sehen uns in 14 Tagen digital wieder zu einem Thema, von dem wir wieder nicht wissen, was das ist. Wir schauen mal, Alex, wo es uns hintreibt. Allen Zuhörers eine schöne Zeit, viel Erfolg und Kraft in der Schule. Alex,
jo,
bis bald.
Sage ich auch, bis bald. Ja, und habt viel Spaß. Tschüss. In der Schule zwischendurch. Erinnert euch immer mal wieder an das Positive. Ja, bis dahin.
Das ist wichtig, genau.
Macht's gut. So, im Nachgang wollten Tobi und ich noch was loswerden. Uns persönlich war unser Gemecker im Laufe der Folge einfach ein bisschen too much. Deswegen haben Tobi und ich uns im Nachhinein bereit erklärt, einfach zu sagen, komm, wir spenden beide jeweils 10 Euro für einen guten Zweck. Welcher das sein wird, das verraten wir in der kommenden Woche. Denn, ja, ihr habt richtig gehört, in der nächsten Woche schon, in 7 Tagen, kurz vor Weihnachten, kommt nämlich die nächste Folge raus. Und dann werdet ihr auch erfahren, für welchen netten Menschen und für welchen netten Lehrer und sein Vorhaben wir unser Geld spenden werden. Also hört bitte, bitte nächste Woche einfach wieder rein, wenn ihr wollt. Es wird sehr spannend und ich sag nicht zu viel, wenn ich sage, es wird auch sehr emotional. Also macht's gut, bis dahin, haltet durch vor den Ferien. Alles Gute, alles Liebe, euer Alex. Ciao, ciao.